Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Also meine schönste Pause ist eigentlich spazieren gehen immer.
Wenn ich Pause von meinem Kopf machen möchte, dann gehe ich Sport machen. Das ist ein sehr anstrengender Sport, da kann man eigentlich an nichts anderes denken, außer man zählt die Wiederholungen, die man gerade macht. Und durch das Zählen wird man geistig komplett entleert.
Für meine kleinen Alltagspausen sind meine Katzen zuständig.
Also da ist es die Verbindung zum Beispiel mit dem Tee oder dem Kaffee. Sitze ich im Fenster, gucke raus auf die Elbe und das ist dann eigentlich, die Zeit ist, wo die Tassenfüllung definiert eigentlich. Und dann, wenn ich dann ausgetrunken habe, dann geht's eigentlich weiter.
Ich weiß, was ich kann, trotzdem ab und an kommen Zweifel daran. Ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eine Pause.
Das große Glück der kleinen Unterbrechung. Ein Feature von Andrea Gerg.
3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin.
Die Pause hat eine ganz extrem wichtige Funktion, weil es wie in der Musik, ohne Pause wäre die Musik nur Lärm.
Jonas Geißler ist Zeitforscher. Er arbeitet als Berater und Coach, gibt Workshops und hält Vorträge. Oft darüber, wie wir unser kostbarstes Gut, unsere Lebenszeit besser nutzen können.
Die Pause ist ja das Dazwischen, also der zwischen zwei Aktivitäten werden durch eine Pause getrennt. Und unser Grundrhythmus, die menschliche Zeit und überhaupt die ganze natürliche Zeit, ist ja rhythmisch organisiert, im Gegensatz zu dem Takt, nach dem Maschinen organisiert sind. Und der Rhythmus ist der Grundrhythmus von Aktivität und Pause oder Regeneration in dem Fall. Und wir brauchen ja nur mal 3 Tage hintereinander unsere Schlafpause weglassen und dann laufen wir rum wie Zombies und sehen, was das alles bewirkt.
Die Pause ist wichtig. Trotzdem vernachlässigen wir sie. So gut wie jeder, den ich treffe, seufzt: Ich brauche unbedingt mal eine Pause. Der Fachmann.
Wenn man ins Hirn guckt, was es dort bewirkt, was es im ganzen Stoffwechsel bewirkt, was es bei der eigenen Psyche und Stimmung und so weiter bewirkt. Also die Pause ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens und auch von Leistungsstrategien. Ja, kein Spitzensportler oder keine Spitzensportlerin würde die Pause weglassen beim Training. Das ist extrem wichtig.
Die meisten denken gar nicht so weit, wenn sie von Pause reden. Oft ist damit nur mal Ausschlafen oder ein langes Wochenende gemeint. Manche träumen aber auch von einer längeren Auszeit, einem Sabbatical, einer Weltreise oder einem Sommer auf der Alm. Oft spiegeln unsere Pausenfantasien etwas, das uns fehlt und das im Gegensatz zu unserem Alltag steht, sagt Ralf Konersmann.
Ich lege dann Wert darauf, dass ich Abstand gewinne im eigentlichen, im übertragenen Sinne. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Gartenarbeit, also leichte körperliche Arbeit ist zum Beispiel was, was sehr gut funktioniert, weil ich eben jemand bin, für den Arbeiten heißt, am Schreibtisch zu sitzen. Also sozusagen dieser Weltenwechsel, das ist, glaube ich, auch wichtig überhaupt für die Pause.
Der Philosoph Stromert in seinem Buch Die Unruhe der Welt durch die Jahrhunderte der Ideengeschichte und Mythen und untersucht, wie die Unruhe zum lebensbestimmenden Motiv unserer Zeit werden konnte. Was mit der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies begann, drang spätestens mit der Industrialisierung ins Herz der modernen Gesellschaft. Nichtstun, Muße und Langeweile werden nicht mehr um ihrer selbst willen gepriesen, wie es die antiken Philosophen, vor allem die Stoiker, taten, sondern weil sie produktiv und schöpferisch sein sollen. Die Unruhe ist längst nicht mehr der unliebsame Störfaktor einer paradiesischen Ruhe, sondern wurde ins Positive umgedeutet. Als produktives Treibmittel, schreibt Ralf Konersmann. Zeit ist Geld. Wer rastet, der rostet. Beides sind Zauberformeln der Leistungsgesellschaft.
Also die Unruhe ist eine Norm, sie ist ja eben auch ein Kult, weil wir so viel von ihr erwarten. Wir erwarten von der Unruhe die Präsentation immer neuer Möglichkeiten, immer neuer Chancen. Wir nennen das dann Fortschritt. Die Ruhe steht von vornherein unter Verdacht, irgendwie verschwendete Zeit zu sein oder und ähnliche Formulierungen, die wir alle schon mal gehört haben. Und dann, das passiert so im 18. Jahrhundert, kommen verstärkt Formulierungen auf, dass es eine verdiente Ruhe ist. Ja, das heißt, man hat sich eben durch Jahre des Arbeitens und der Anstrengung hindurch gearbeitet und nun hat man sich das von einem bestimmten Punkt an verdient. Wir diskutieren ja heute auch schon wieder über Lebensarbeitszeit und so weiter. Und da schwingen immer noch diese Vorstellungen mit, dass also sogar die Ruhe des Alters etwas ist, das nachweislich verdient sein muss.
Das Problem ist ja, dass ich gar nicht merke, dass ich Pause machen sollte oder müsste, dass ich dann gerade, wenn ich so viel zu tun habe, eher dazu neige, gar keine Pause zu machen. Und deshalb muss ich mich öfters sogar richtig dazu zwingen, eine Pause zu machen.
Was meine Freundin Christine, Ärztin und alleinerziehende Mutter, beschreibt, erleben viele so oder so ähnlich. Die Pause ist zum Problemfall geworden. So sehr hat uns die allgemeine Betriebsamkeit, die Kultur der Unruhe mitgerissen. Sogar im Radio sind die Pausenzeichen längst abgeschafft. Und auch das Fernsehen sendet durch. Die alten Testbilder mit ihren grau-weißen Gittermustern und grafisch angeordneten Farbfeldern erscheinen heute fast wie Symbole dafür, dass eine gute Pause wirklich eine Kunst ist. In der digitalen Welt gibt es keine Sendepausen mehr. Dementsprechend ist die Zahl der stressbedingten Krankheiten wie Erschöpfung, Rückenschmerzen oder Schlafstörungen in den letzten 10 Jahren um 30% gestiegen. Das zeigt die Stressstudie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2021, der zufolge sich jeder Vierte zunehmend gestresst fühlt. Haushalte mit Kindern sind mehr belastet als jene ohne. Am stärksten betroffen von stressbedingten Krankheiten sind Alleinerziehende, die im Homeoffice arbeiten. Jonas Geißler.
Die beste Pause ist die, die man macht, bevor man sie braucht. Das Problem ist aber, dass quasi in einer Beschleunigungs- und Verdichtungsgesellschaft die Pause eben eher als das daherkommt, als kleiner Lückenfüller oder als lästige Zwischenzeit, die man halt irgendwie noch rumbringt. Aber der Wert dieser Pause vielleicht nicht mehr internalisiert ist. Pausenzeiten sind eben nicht beschleunigte Zeitformen. Wenn ich eine Pause maximal beschleunige, verliert sie die Qualität, die sie halt eben aus der nicht beschleunigten Form zieht. Und das für sich zu verinnerlichen, wäre ein erster Schritt, den Wert dieser Pause zu genießen und auch die andere Zeitqualität wahrzunehmen und dafür einzutreten und in seinen Kalendern auch Pausenzeiten einzuplanen und zu nehmen.
Naja, wir haben ja einen Kamin, ne? Das ist ganz einfach. Setze dich aufs Sofa, legst die Füße auf den Tisch, wenn keiner da ist, und guckst ins Feuer. Und da kannst du dich ja lange drin verlieren. Das ist toll.
Für mich ist Pause, wenn ich in der Bahn sitze, meistens in der S1. Wenn ich vom Segeln nach Hause komme oder hinfahre oder vom Feiern am Schlachtensee. Weil ich finde das irgendwie sehr entspannt. Das ist eine sehr schöne Strecke. Man kann gut aus dem Fenster gucken. Meistens höre ich dann Musik. Das finde ich sehr entspannt, einfach mal 20 Minuten nur rumzusitzen. Das ist für mich immer eine sehr schöne Pause. Deswegen ist das meine Lieblings-S-Bahn, meine Pausen-S-Bahn.
Beim Herumfragen in der Familie und im Bekanntenkreis stelle ich fest, worin eine gute Pause besteht, eine, die erfrischt, Erholung und im besten Fall auch Inspiration schenkt, davon hat jeder seine eigene Vorstellung. Und es erzählt so einiges über uns, wie wir am liebsten pausieren. Genau wie es etwas über unsere Gesellschaft und deren Werte aussagt, dass wir offenbar verlernt haben, regelmäßig und rechtzeitig Pausen einzulegen. Stattdessen erschleichen wir uns maskierte Pausen, wie die Arbeitspsychologie diese halbherzigen Unterbrechungen nennt, wenn wir im Homeoffice schnell mal die Spülmaschine ausräumen oder statt im Büro am Rechner zu sitzen, in der Teeküche mit Kollegen plaudern. Johannes Wentsche, Psychologe bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, erklärt in einem Zeitungsartikel, dass zwischen 5 und 15% der Arbeitszeit mit maskierten Pausen verbracht wird. Vor allem, weil die meisten schon so überlastet sind, dass sie glauben, für eine richtige Pause keine Kapazitäten mehr zu haben. Das kann ernste Folgen haben, nicht nur für das eigene Wohlbefinden, erklärt Zeitforscher Jonas Geißler.
Es gibt auch dazu schöne Studien, eine von der Ben-Gurion-Universität. Da wurde untersucht, da wurden Anträge auf Bewährung, also da sitzen Menschen im Gefängnis und stellen einen Antrag auf Bewährung und die werden dann so nacheinander entschieden von Richterinnen. Und man hat quasi geguckt, wie oft wird diesem Antrag stattgegeben im Verhältnis zur gemachten Pause oder nicht. Und am Anfang waren 65% wurden stattgegeben und dann geht diese Kurve steil nach unten und ungefähr nach 3 Stunden sind es 0%. Wenn die Richterinnen dann eine Pause machen, schnellt quasi die Antragserstattung wieder auf 65% hoch und flacht dann wieder ab. Und da geht es immerhin um Freiheit oder Unfreiheit. Und es ist eine klare Ja-Nein-Entscheidung. Und da hofft man doch, dass man einen Richter oder eine Richterin erwischt, die lieber mal eine Pause zu viel gemacht hat.
Dabei muss diese Pause nicht mal besonders lang sein. Denn die größte Portion Müdigkeit wird gleich am Anfang der Pause abgebaut. Nach mehr als 30 Minuten passiert so gut wie nichts mehr. Deshalb reichen oft schon 5-minütige Auszeiten, um gar nicht erst abzuschlaffen. Laut der Attention Restoration Theory der Umweltpsychologen Rachel und Stephen Kaplan kann das Gehirn seine kognitiven Ressourcen besser regenerieren, wenn es möglichst wenig sensorischen Input erhält. Das heißt, wir brauchen den Ruhezustand, um das Erlebte und Gelernte zu verarbeiten. Nicht umsonst kommen einem die besten Ideen oft gerade dann, wenn man nicht damit rechnet.
Und es gibt sehr interessante Forschungen in der Richtung, dass die Wirkung von einer Asana zum Beispiel, ja, passiert nicht in dem Moment, wo wir den Asana machen, sondern 10 Minuten später. Ja, dieser Retard-Effekt.
Ananda Leone unterrichtet seit 3 Jahrzehnten Yoga. Für viele, die seine Kurse besuchen, ist die Yoga-Praxis eine Pause im Alltag.
Ich merke, dass besonders bei der Entspannung, dass die können sich nicht entspannen. Dieses Nichtstun, einfach liegen, ja, so entweder schlafen sie sofort ein, was ich schade finde, ja, so, das haben sie verlernt. Ruhe und bewusst bleiben und dann langsam wieder rauskommen, das machen die wenigsten.
Im Yoga, erklärt Ananda Leone, bedeutet Pause einen Moment der Stille bewusst zu erleben. Es gehe nicht ums Tun, sondern ums Sein. Genau das scheint für viele eine so große Herausforderung zu sein, dass mittlerweile eine regelrechte Pausenindustrie entstanden ist, die mit zahllosen Ratgebern, Podcasts und Apps erklären muss, wie wir richtig Pause machen sollen. In der Werbegeschichte hat die Pause eine Farbe. Vor einer bewusst künstlich gestalteten Bergkulisse erklärten in den 1980er Jahren bärtige Almöhis den lila Schokoriegel zum Slowfood-Genussmittel.
Have a break, have a KitKat.
Nicht nur Milka, auch KitKat, McDonald's und Coca-Cola arbeiteten, oft sogar ziemlich originell und ironisch, mit der Pause. Dabei ging es bei der auffallenden Pausenpräsenz im Werbeuniversum der 80er und 90er Jahre vor allem darum, den Siegeszug von Convenience Food voranzutreiben. Gekaufte Snacks statt selbstgemachter Brote. Lieber mittags am Schreibtisch in einer faden heißen Tasse rühren, anstatt rauszugehen, um etwas Schönes zu erleben. Der kommerzialisierten Pause ging es vor allem darum, noch mehr Tempo in den Alltag zu pumpen. Schnell essen, um mehr arbeiten zu können und Zeit zu sparen, mit der wir dann aber vor lauter Erschöpfung gar nichts mehr anzufangen wissen. Ralf Konersmann.
Weil diese Unterbrechung oder sagen wir vielleicht noch vorsichtiger, die Aussetzung der Normalität erst einmal ja auch was Verstörendes hat. Und wenn es der totale Gegensatz ist, also das reine Nichtstun, dann stürzen wir in eine Leere, die dann auch wieder zur Belastung werden kann, zur Langeweile, Orientierungslosigkeit, Ratlosigkeit. Und dann fängt man an, wir kennen das ja von Klassenfahrten früher, dann fängt man an mit Kartenspielen oder so etwas, versucht die Zeit dann sofort wieder zu füllen, weil der Kontrast zu stark ist zu der Betriebsamkeit des Alltags.
Dabei verlieren wir ohne regelmäßige Unterbrechungen des Zeitflusses buchstäblich unser Leben, beziehungsweise nehmen unsere Lebenszeit nicht mehr bewusst wahr.
Der Mensch ist ein Pausenwesen,
schreibt Jonas Geislers Vater Karl-Heinz, der ebenfalls Zeitforscher war, in seinem Buch Lob der Pause, warum unproduktive Zeiten ein Gewinn sind. Die Pause ist für beinahe alle Organismen überlebensnotwendig. Menschen müssen schlafen, um das Erlebte zu sortieren und damit Stoffwechsel, Immunsystem und viele andere Körperfunktionen ihre Arbeit tun können. In der Tierwelt gehen einige Arten sogar in den Winterschlaf. Bäume werfen ihre Blätter ab und legen Ruhephasen ein, wie ein Großteil der Vegetation, sofern wir Menschen nicht pausenlos die Böden bewirtschaften. Wir sind dabei, uns von den natürlichen Rhythmen abzukoppeln, besonders von dem Wechsel zwischen Aktivität und Passivität. Dabei macht erst die Pause das Leben, die eigene Lebenszeit, greifbar, sagt Jonas Geisler.
So funktioniert unser Gehirn auch ein bisschen. Wenn ich so pausenlos durch den Tag hetze und am besten noch auch wenig wirklich wesentliche Zeitmarker, die Spuren im Hirn hinterlassen habe, sondern quasi sinnbildlich, wenn ich 8 Stunden Screentime habe und nur auf meinem Smartphone die ganze Zeit von einem Impuls zum anderen wische, dann schrumpft unser Gehirn diese Zeit in der Rückschau. Ja, die wird sehr kurz und im Endeffekt ist es eine lebensverkürzende Maßnahme, weil meine gelebte Lebenszeit kommt mir kürzer vor, wenn ich keine Pausen habe, die eben diese Abstandshalter in der Zeit bewirken.
Was dabei helfen kann, die Pause nicht immer wieder völlig aus den Augen zu verlieren, sind Rituale, die man auch im Kollektiv zelebrieren kann. Die Fika gehört zu Schweden so fest wie ABBA und IKEA. Gemeint ist die Kaffeepause mit Zimtschnecke, die oft gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen verbracht wird. Dass die 20-minütige Pause jedem Arbeitnehmer vertraglich zugesichert wird und als Teil der Arbeitszeit gilt, verdanken die Schweden den Gewerkschaften, erklärt der schwedische Esskulturforscher Richard Tellström von der Universität Stockholm in einem Artikel der Zeitschrift Geo. Genau wie bei uns ein Blick in die Geschichte der Gewerkschaften zeigt, dass im Jahr 1873 der Verband der Buchdrucker den ersten Flächentarifvertrag und mit ihm die erste Pausenregelung durchsetzen konnte.
Die tägliche Arbeitszeit ist eine 10-stündige, inklusive einer Viertelstunde Frühstück und einer Viertelstunde Vesper.
Heute schreibt das Arbeitsgesetz von 1994 genau vor, welche Ruhepausen an einem Arbeitstag mindestens vorgesehen sind. Und je nach Branche kommen diverse Extrapausen dazu, wie die Steinkühlerpause, die Akkordarbeitern in der Metallindustrie 5 zusätzliche freie Minuten pro Stunde zugesteht. Oder 1978 setzte die IG Druck und Papier eine 5-minütige Bildschirmpause pro Arbeitsstunde durch. Wenn es sich, wie es in dem Tarifwerk heißt, um Tätigkeiten handelt, die überwiegend Blickkontakt zum Bildschirm von mehr als 4 Stunden zusammenhängend erfordern.
Und vor kurzem ist mir im Homeoffice im Schnee noch eine richtig gute Tierpause aufgefallen. Und zwar kann ich aus dem Fenster gucken, habe Meisenknödel an Baum gehangen und kann dann den Meisen und anderen Piepmätzen dabei zugucken, wie die sich an den Meisenknödeln laben. Klassische, coole, wunderschöne Bildschirmpause.
Ich finde, der Moment der Geselligkeit ist in der Pause sehr wichtig. Deswegen sind die Kantinen ja auch so bedeutend in öffentlichen Einrichtungen. Da passiert das meiste. Da unterhält man sich, da gibt es den Flurfunk und da entstehen neue Ideen.
Wer mit wem zu Tisch geht, kann in Betrieben ergiebigen Gesprächsstoff liefern. Überhaupt verrät die Art, wie Menschen ihre Mittagspause gestalten, so einiges über die mentale Lage. Jonas Geißler.
In Frankreich habe ich das beim Arbeiten erlebt, dass da deutlich länger Pause gemacht wird und auch mit Essen und Vergemeinschaftung und so weiter. Und wir kamen da eher mit so einem deutschen Team an und sagten, ja gut, hol halt mal einer irgendwie Semmeln und dann essen wir. Das ist die Pause. Und unser französischer Kollege sagte, nee, ich habe einen Tisch reserviert, Leute. Wir nehmen uns jetzt schön Zeit und machen eine französische Pause hier.
Es muss aber gar kein ganzes Essen sein. Wie die schwedische Fika zeigt, gibt es auch flüssige Elixiere, um die Zeit kurz auszubremsen. In England, Schottland oder Wales bekommt man zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Tasse Tee angeboten. Auch die Ostfriesen laden jeden, der vorbeikommt, zur Teezeit ein, die mit ihrem Kluntje-Kandis und kaltem Rahm von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden ist.
Medizin war der Tee zuerst. Getränk wurde er danach.
Schrieb der japanische Kunstwissenschaftler Kakuo Okakura in seinem 1906 erschienenen Book of Tea.
Ist ja so, dass man den Tee mehrfach aufbrüht. Ne? Also ich kann den dann x-mal aufbrühen, dann ist die Pause sehr lang. Oder ich mache es nur dreimal, dann ist die Pause ein bisschen kürzer, je nachdem, wie viel Zeit ich so habe. Das ist eigentlich meine Lieblingspause. Da darf mich dann auch keiner stören.
Cordula Petzl hat in den 1980er Jahren während ihres Studiums in China ihre Leidenschaft für Tee entdeckt. Damals bekam man zum Studienbeginn eine einfache Blechtasse mit Uni-Logo ausgehändigt, um mit einem recht lieblos aufgebrühten Sud seinen Durst stillen zu können. Was mit der seit Jahrhunderten überlieferten feinen Teekultur, die vor der Kulturrevolution gepflegt wurde, nicht vergleichbar sei. Inzwischen wird diese Tradition aber wiederbelebt und die Chinesen würden genau unterscheiden zwischen Tee zum Durstlöschen und Tee, um sich Zeit zu nehmen.
Vor allem, wenn man Freunde besucht, dann wird man zuerst mal zu einer Tasse Tee eingeladen, setzt man sich hin und trinkt Tee. Das heißt, man kommt erst mal an, man streckt erst mal alle Viere von sich, schnuppert am Tee und genießt es in kleinen Schlucken. Und wird so ein bisschen ruhiger. Also das ist schon eine Pause. Und erst danach geht man dann so nach und nach zu den Themen über, die man vielleicht besprechen möchte. Aber das ist wirklich wie so eine kleine Auszeit.
Kollektive Rituale können also offenbar dabei helfen, regelmäßig und mit Genuss Pausen einzulegen. Abgesehen davon fallen uns auch Pausen leichter, bei denen quasi vorgegeben ist, wie wir sie verbringen. Die Pause im Theater, bei der über das Stück geredet wird und über die Garderobe der anderen. Die Halbzeitpause im Fußball, bei der das Spiel analysiert werden muss und in der Kabine geheimnisvolle Traineransagen dafür sorgen, dass die Mannschaft nach der Pause besser spielt. Oder die Schulpause, in der gekickt, gelästert und gefespert wird, sich praktisch all das abspielt, wofür man eigentlich gern in die Schule geht. Ralf Konersmann.
Interessant in dem Zusammenhang ist auch die Zigarettenpause. Also man hatte etwas zu tun, nämlich man rauchte, aber tat dann doch nichts, weil es eben nur Rauchen war. Das heißt, dass dieses Rauchen hat so eine pausenfreundliche Anmutung, weil es einen beschäftigt und weil es auch noch kommunikativ ist, weil man mit anderen zusammentrifft, die auch rauchen.
Auch Jonas Geißler lässt sich für seine Workshops, auch im Top-Management, schon mal von der guten alten, ungesunden Zigarettenpause inspirieren.
Das Ritual, alle 90 Minuten für 7,5 Minuten den Kontext zu wechseln und eine sozial akzeptierte Ausrede zu haben, nämlich ich gehe jetzt rauchen, das Ritual ist gut und es vergemeinschaftet sich auch häufig. Ja, die Raucher treffen sich dann in der Raucherecke. Ich plädiere dann natürlich für Nichtraucherpausen. Ja? Also man muss nicht zum Raucher werden, wenn man keiner ist oder zur Raucherin, sondern eher das gleiche Ritual im gleichen Rhythmus, aber ohne zu rauchen. Und das mal 2 Tage zu machen und gucken am Ende des Tages, was ist denn so der Unterschied, vor allem in der Zeitwahrnehmung und im Zeitgefühl, was ich am Ende von so einem Tag habe.
Manchmal komme ich nach Hause und das Schönste, was ich dann machen kann, ist mich dann sofort hierher setzen und da rumpuzzeln. Das finde ich eine richtige Pause, weil ich dann eigentlich nichts mache. Dann gehe ich auch keinem Hobby nach, wirklich.
Ich verbringe meine Pause gerne, indem ich Musik höre.
Also es gibt das Rausgucken, ein bisschen auch in den Himmel gucken, Wolken gucken.
Auch wenn sie ihm im Alltag schwerfällt, die Pause ist ein großes Thema für den in Hamburg lebenden Komponisten Michael Meierhof. Seit vielen Jahren setzt er sich in seinem Werk mit der Frage auseinander, warum Klang eigentlich wichtiger sein soll als Nichtklang. Splitting 62 heißt ein Pausengenerator, den er im Jahr 2022 komponiert hat. Dabei handelt es sich um eine Art Zeitleiste, mit deren Hilfe sich jedes beliebige Musikstück in kurze Sequenzen und vergleichsweise lange Pausen zerstückeln lässt. Was interessiert ihn als Komponisten so an der Pause?
Also wenn nicht viel passiert, mal hier ein Ton, mal da ein Ton, sind die Pausen sehr erträglich. Aber wenn man sozusagen Vollgas gibt, Neues, und dann kommt einfach eine Minute lang gar nichts, das ist schon auch ein Schock. Und ich mache irgendwie Schocks im Sinne von, dass im Konzertsaal was passiert, was eher nicht so erwartet wird. Das finde ich eigentlich schon ganz gut.
Musik ist mehr als Noten, eben auch Pause und Stille. Dafür steht besonders John Cage und sein legendäres, 1952 uraufgeführtes Stück 433 für Klavier und beliebige Instrumente, in dem die Musiker anwesend sind, aber keine Töne spielen. Ein Akt des Hörens, bei dem Musik ist, was sich gerade ereignet, erklärte Cage. Aber auch schon in der klassischen Musik funktioniert die Pause als eine Art Überraschungsmoment. Joseph Haydn zum Beispiel setzte immer wieder Generalpausen ein, um die Erwartungen des Publikums zu unterlaufen. Alle denken, die Sinfonie ist zu Ende und fangen an zu applaudieren. Dabei geht's doch noch weiter. Ralf Konersmann.
Wenn in einem Musikstück eine Pause eingebaut ist, von der Komposition, vom Arrangement her eine Pause eingebaut ist, dann spürt man ja auch als Zuhörer, wie sich eine Intensität aufbaut, wie der Augenblick gedehnt wird, wie die Spannung steigt. Das heißt, es passiert eine Aufladung. Von der Arbeit her könnte man sagen, die Wiederherstellung und Aufladung oder Erneuerung der Kräfte.
Die Pause als Nichtereignis kann verunsichern und irritieren, genau wie sie die Aufmerksamkeit und das Erleben steigern und intensivieren kann. Ein Wahrnehmungsverstärker. So wie sich das Auge langsam an die Dunkelheit gewöhnt, indem sich die Pupille weitet, scheinen sich auch unsere Ohren in der Stille zu öffnen. In Großstädten wie Berlin, London, Chicago arbeitet die No-Input-Bewegung daran, den Konzertsaal als Ort des Nichtereignisses neu zu definieren. Schließlich sind Konzertsäle die am besten isolierten öffentlichen Räume und damit eigentlich ideale Ruhezonen für gestresste Städter.
Wir wollen ja gar nicht mehr zugeballert werden. Ja? Wir haben schon so viel gehört, es ist so viel um uns rum. Eigentlich wollen wir, dass Leute was wegnehmen. Einfach wegnehmen, Input wegnehmen und trotzdem sagen, so dosiert, dass es gerade noch dem Wunsch entspricht, wie viel wir noch vertragen können.
Bei aller Sehnsucht nach mehr Pausen gibt es aber auch die unliebsamen, unerwünschten. Wenn der Zug mal wieder Verspätung hat oder wir im Stau feststecken. Zwangspausen könnte man das nennen, sagt Zeitforscher Jonas Geißler, die uns deshalb ärgern, weil wir sie nicht selbst bestimmt haben.
Also es wäre eigentlich auch eine schöne kleine Übung in Demut und auch vielleicht eine Zen-Übung, so wie in so einem Comic, was ich mal gesehen habe, sehr schön. Auf so einem Provinzbahnhof stehen zwei echte deutsche Geschäftsmänner, so oldschool, mit Krawatte und Aktenkoffer. Und der Bahnhofsvorsteher, den es damals noch gab, geht zu den beiden und sagt: Wie ich gerade höre, hat der Zug 20 Minuten Verspätung. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Geschenk anfangen werden. Könnte man zumindest mal versuchen, als Einladung solche Zwangspausen mit einem Schmunzeln oder mit etwas mehr Leichtigkeit zu sehen?
Ohnehin kann die Pause auch eine gute Übung darin sein, sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Denn wer sich und anderen Pausen zugesteht, erweist damit auch Respekt, erklärt Alice Lagay. Die Philosophin erforscht an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaft schwerpunktmäßig Aspekte der sogenannten negativen Performance, also Indifferenz, Nichtstun, Zurückhaltung.
Im Grunde ist das Warten oder Nichttun oder Pausieren, man könnte sagen, es ist eine Art von Üben auf eine Art von Todsein oder Sterben. Und zwar als positive Sache, weil man dabei lernt oder die Erfahrung macht, wie es ist, nicht unbedingt aktiv involviert zu sein, nicht immer Impulse geben zu müssen.
Stattdessen erfahre man die Welt aus einer Position der Indifferenz. Fast so, als wäre man gar nicht da.
Der Schlüssel zu einem guten, stimmigen Umgang mit Zeit liegt in der Akzeptanz dieser eigenen Begrenztheit. Wir werden das nicht alles schaffen, was potenziell möglich ist. Und das werden wir auch nicht mit keinem Zeitmanagement-Aufgaben-Organisationstool dieser Welt schaffen. Es geht darum, die eigene Begrenztheit zu akzeptieren, um das Jetzt, das Leben, bewusst zu leben, für sich gut zu leben und aber dabei auch nicht zu verkrampfen, sondern eine gewisse Gelassenheit und Lockerheit und Leichtigkeit versuchen an den Tag zu legen. Gelingt das immer? Natürlich nicht, auch mir nicht, aber immer öfter. Das wäre so das Herangehen.
Mit Stiefel, mit meinem Hund spazieren zu gehen, das ist Pause.
Ich habe ja für mich das Meditieren gefunden, weil ich finde, das ist so eine Meta-Pause-Macherei. Ich setze mich hin und bin endlich mal still. Und sobald der Gong geht auf meiner Meditations-App, weiß ich, jetzt darf ich eigentlich wirklich nichts anderes machen. Jetzt muss ich aus der Aktivität raus und einfach nur beobachten, was in meinem Kopf los ist.
Pause ist für mich manchmal auch der Raum für mögliche Welten und mögliche Leben, die man haben kann, indem man sich nämlich vorstellt, wie alles ganz anders sein könnte.
Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer.
Ich brauche mal eine Pause. Über das große Glück der kleinen Unterbrechung. Ein Feature von und mit Andrea Gerg.
Aber, achso, da muss eine Pause.
Ton Hermann Leppich. Regie Friederike Wigger. Redaktion Kim Kindermann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.
Es fällt mir nicht leicht, ruhiger zu werden. Mir geht so viel auf die Nerven. Ich sitze zu viel und ich atme nur Luft, die nach Straße schmeckt. Und ich liebe die Stadt und trotzdem muss ich dringend mal wieder weit weg. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Zum Untertauchen. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Ohne alle anderen. Drei Tage am Meer, drei Tage am Meer, drei Tage am Meer.